Das Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auch heute wollen wir auf Jesus schauen. Diese Einladung, diese Aufforderung, diese Ermahnung aus dem Hebräerbrief ernst nehmen. Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Abhängig sein, gehorsam lernen, willig leiden. All das haben wir bei Jesus gesehen. Heute geht es über Wunden. Wollen wir noch einmal miteinander beten? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns einlädst, auf dich zu schauen. Und dass uns im Anschauen deines Wesens selbst etwas zukommt von deiner göttlichen Gnade und Liebe. Und darum bitten wir, dass das jetzt geschieht, während wir hören auf das, was du uns zu sagen hast durch dein Wort. Amen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das kennt. Man wacht morgens auf und irgendwas ist im Busche. Da grummelt's. Schlechtes gegessen gestern Abend? Nee, eigentlich ganz in Ordnung. Ist irgendetwas? Man denkt nach, versucht das herauszufinden, ob sich da irgendwas bewegt. Nein, eigentlich alles normal. Also beim Nachdenken, der Verstand, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, dass das brummelt. Aber da ist was. Sowas wie eine Vorahnung. Ein Abend im Paradies. Eigentlich ein schöner Tag, der sich jetzt dem Ende naht. Da ist was. Adam, wo bist du? Ich sehe regelrecht, wie Gott in der Abendkühle durch den Garten geht und sich wundert, dass er die geliebten Menschen gar nicht sieht. Adam, wo bist du? Wenn wir über Wunden nachdenken, dann geht es um die Frage, wo wird denn zum ersten Mal über Wunden gesprochen in der Bibel? Und die erste Wunde in der Bibel, die uns geschildert wird, ist das: Adam, Mensch, wo bist du? Es ist eine Wunde im Herzen Gottes. Gott ist verwundet. Er ist tief verletzt. Kann man so von Gott sprechen? Eigentlich nicht. Aber die Bibel tut das. Sie spricht sehr menschlich von Gott. Und darum möchte ich uns einmal einladen, uns auf diesen Gedanken einzulassen. Die erste Wunde dieser Weltgeschichte ist im Herzen Gottes. Er ruft den Menschen und er antwortet nicht. Da ist was. Da ist was. Was ist passiert? Und es stellt sich heraus, dass die Schöpfung, die Gott auf die Liebe gegründet hat und den Menschen, den er am sechsten Tage erschaffen hat, für den Schabbat, für die Ruhe und für das Leben, es zu genießen, dass da etwas ist. Diese Liebe Gottes ist verletzt worden, ist zurückgewiesen worden. Zurückgewiesen durch den einfachen Griff nach dieser Frucht, die letztlich etwas offenbar macht im Herzen des Menschen, nämlich einen Mangel an Liebe. Dass die Liebe Gottes, die er ausgesprochen und ausgegossen hat über die ganze Schöpfung, dass da etwas in das Herz des Menschen hineingekommen ist, was die Vollkommenheit dieser Liebe stört. Mensch, wo bist du? Und dann muss Gott den Schaden begrenzen. Fällt es leicht zu strafen? Vielleicht bestimmten Diktatoren oder politischen Machthabern oder Leuten, die eine entsprechende Störung haben. Aber fällt es leicht zu strafen? Eine Strafe ist immer Schadensbegrenzung. Gott muss den Schaden begrenzen. Die nächste Wunde in seinem Herzen. Er muss die Menschen aus der Nähe des Baumes des Lebens, des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, er muss eine Grenze schaffen. Er muss den Menschen verweisen aus dem Garten Eden. Und vielleicht spüren wir diese Wunde im Herzen Gottes. Vielleicht spüren wir es, wie Gott selbst ein erstes Opfer vornehmen muss. Ein Tier muss geopfert werden, Blut muss fließen zur Sühnung für die Sünde des Menschen. Und damit macht er den Menschen Felle. Er bedeckt sie, damit sie in dieser jetzt dem Tod verfallenen Welt überleben können. Kain, wo ist dein Bruder? Die nächste Wunde im Herzen Gottes. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, denn die Liebe tut das, aber die Liebe ist nicht mehr da. Das, was mit relativ viel Humor geschildert wird, wenn wir das 11. Kapitel im 1. Buch Mose lesen, den Turmbau zu Babel, das ist tatsächlich eine sehr humorvolle Geschichte, wie das geschildert wird. Der Mensch bemüht sich, einen Turm zu bauen. Gott guckt von oben herab und, ach ja, irgendwo sieht er da was. Aber die nächste Wunde im Herzen Gottes zeigt sich. Er muss schon wieder den Schaden begrenzen. Und als er die 10 Gebote und überhaupt die ganze Weisung, die Tora, dem Mose übergibt, da ist es auch Schadensbegrenzung. Wann muss ein Vertrag geschlossen werden? Wenn die Liebe nicht mehr da ist, dann muss das geregelt werden. Was ist im Falle, wenn? Also sind die Gebote letztlich ein Hilfsprogramm. Weil die Liebe im Herzen nicht da ist, die dem Nächsten nichts Böses tut, muss es geregelt werden mit Geboten und Verboten. Und dann lehnt das Volk Israel, das gerade von Gott aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft herausgeführt ist, diesen Vertrag ab. Sie haben sich in der Zwischenzeit für andere Götter entschieden, lehnen den nicht sichtbaren, allein wahren, ewigen Gott ab. Die Wunde im Herzen Gottes ist so groß, dass er das Volk verwerfen will und sagt, Mose, ich mache aus dir ein eigenes Volk. Und dann tritt Mose ein für das Volk Israel und der Herr hört. das verwundete Herz Gottes hört nur zu gern Worte des Trostes und der Liebe. Wir wollen einen König haben, wie alle anderen Völker um uns herum auch. Samuel kriegt das zu hören. Die Antwort Gottes: Samuel, sie lehnen nicht dich ab, sondern sie lehnen mich ab, den Herrn. Sie wollen so sein wie alle anderen Völker auch. Spüren wir die Wunden im Herzen Gottes? Gott entschließt sich dazu, Jesus zu senden, seinen Sohn. Er reißt ihn aus seinem Herzen und gibt ihn in eine Welt hinein. Was passiert mit Jesus? Was passiert mit Gottes Herz? Was passiert im Herzen Gottes, der den ganzen Weg von Jesus sieht? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das Wort Gottes, das aus dem Himmel über Jesus ausgesprochen wird. Und was tun sie mit Jesus? Was machen sie mit ihm? Und was macht es mit dem Herzen Gottes? Was macht es mit seinem Herzen? Was für Wunden müssen das sein? Aber jetzt, als Jesus da ist, da passiert noch etwas anderes. Diese Wunden im Herzen Gottes werden auf einmal sichtbar in dieser Welt. An Jesus. An ihm werden auf einmal die Wunden dieser Welt sichtbar. Wenn wir den Lebensweg von Jesus anschauen, ist er gezeichnet von Ablehnung und von all dem, was unser Menschsein ausmacht. Und Jesus am Kreuz, da passiert etwas Einzigartiges. Da spricht Jesus ein Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Gebet spricht der Gekreuzigte, der bis zur Unkenntlichkeit verwundete, misshandelte, gefolterte Mensch Jesus, der bis zur Unkenntlichkeit mit Wunden übersäte Gott Jesus, der Mensch geworden ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Wunden am Leib Jesu sind die Wunden Gottes, die er an dieser Welt leidet. Und diese Wunden ziehen natürlich das Gericht nach sich. Sie können nicht ungesühnt bleiben. Aber jetzt kommt Jesus. Und jetzt betet Jesus mit den letzten Worten, die er über seine sterbenden Lippen bringt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir lesen diese Worte oft, dass es Worte sind, die er ausspricht über die römischen Soldaten. Aber spricht er sie nicht auch aus über das jüdische Volk? Spricht er sie nicht auch aus über dich und mich? Über unser Leben, das normale tägliche Leben? unseren Mangel an Liebe, unseren Mangel an Liebe zu Gott, zu seiner Schöpfung, zu unserem Nächsten? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der entscheidende Wendepunkt, dass der Zorn Gottes, der über dieser Welt ausgesprochen werden muss und ausgesprochen ist, sich jetzt auf Jesus legt. Und in diesem Gebet, in dieser Fürbitte, sein Ziel erreicht, dass Gott die Wunden seines Herzens, die er an seinem Sohn sieht, nicht uns anrechnet, sondern seinem Sohn Jesus. Und in dem entscheidenden Kapitel des Alten Testaments, im Propheten Jesaja, Jesaja 53, da läuft es auf diesen letzten Vers zu, wo es schon vor über 700 Jahren, bevor Jesus gelebt hat, angekündigt wird, was an Jesus geschieht. Und dann heißt es dort: Darum hat Gott Jesus anerkannt, weil er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Er hat sein Leben freiwillig in den Tod gegeben. Darum, weil er sich rechnen ließ unter die Verbrecher. Darum, weil er die Sünden der vielen getragen hat. Und dann gibt es noch eine Begründung. Und darum, weil er Fürbitte tat für die Verbrecher. Das hat in Gottes Herz diese Veränderung bewirkt oder hervorgebracht. Und an dieser Stelle erkennen wir auf einmal, wenn wir unter dem Kreuz stehen, dass in den Wunden Jesu unsere Lebenswunden getragen sind. Das, was unser Leben ausmacht mit all seinen Verirrungen, Verwirrungen, Brüchen, Verletzungen. Du bist verletzt worden von einem Freund, dem du dich anvertraut hast? Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Club, das ist Jesus auch widerfahren. Judas hat ihn verraten und sein engster Freund Petrus hat in der schwersten Stunde nicht zu ihm stehen können, sondern ihn verleugnet. Du bist zu Unrecht beschuldigt worden. Dir ist was unterstellt worden. Willkommen im Club. Das haben sie mit Jesus auch gemacht. Da haben sie sogar die Zeugen bestochen, dass sie was Falsches aussagen. Du bist krank, deine Seele ist verwundet. Jesus haben sie gemartert, gefoltert. Wunden zugefügt, die unvorstellbar sind. An seinem Leib und keiner, der einmal geschlagen wurde, weiß oder keiner, der einmal geschlagen wurde, kann das sagen, das hat meiner Seele nicht geschadet. Geschlagen zu werden, hinterlässt auch Wunden in der Seele. In den Wunden Jesu sind auf einmal wir. Und jetzt bekommt die Prophetie aus Jesaja noch eine andere tiefe Bedeutung. Durch seine Wunde ist uns Heilung geworden. Übrigens ein Text, der den Schreibern des Neuen Testamentes so wichtig ist, dass er zweimal ausdrücklich zitiert wird. Einmal haben wir es gehört bei Matthäus, Tanja hat uns das vorgelesen aus dem Matthäusevangelium, dass Matthäus sich auf diese Passage in Jesaja 53 beruft und im ersten Petrusbrief, also Petrus, ein unmittelbarer Zeuge, auch selbst bezeugt das und sagt, in dessen Wunden euch, er schreibt an die Gemeinde, euch Heilung geworden ist. Durch seine Wunde sind wir geheilt. Und darum, weil Jesus das erlitten hat, können wir heute über Wunden sprechen. Wir können es aber auch anders schreiben, nämlich zusammen. Dann sprechen wir nicht über Wunden, sondern überwunden. Wir haben überwunden. Wir haben gesiegt. Wir sind zu Siegern erklärt worden. Überwunden. Und das ist das, wovon Jesus spricht. Der letzte Vers seiner Rede an die Jünger, bevor er den Weg nach Golgatha geht. Überliefert in Johannes Evangelium Kapitel 16, der 33. Vers. In der Welt leidet ihr Bedrängnisse. Luther übersetzt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. In der Welt leidet ihr Angst, aber seid guten Mutes. Gewinnt Kraft, gewinnt Seelenkraft. Ich habe die Welt besiegt. Und als Jesus das sagt, ist er noch nicht am Kreuz gestorben, sondern das sind die Worte, bevor er diesen Weg geht. Aber wir begleiten ihn und wir sehen, wie er überwunden hat. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunde wird uns Heilung zuteil. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darum kann Paulus es auch auf den Punkt bringen. Und im Römerbrief in diesem bekannten 8. Kapitel es schreiben, durch ihn, durch Jesus, überwinden wir weit, sind wir mehr als Sieger. Bist du dir bewusst, dass wenn du mit Jesus lebst, dass du nicht um den Sieg kämpfst, sondern als Sieger? Das ist ein Unterschied. Ob man um den Sieg ringen muss oder ob man weiß, dass man auf der Seite des Siegers steht. Durch ihn haben wir überwunden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig gemacht hat, Jesus. Originalton des Apostels Paulus. Warum? Weil er weiß, dass Gott selbst durch Jesus und durch die Gnade und Herrlichkeit von Jesus, die er jetzt hat, mein Gott wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit durch und in Jesus Christus. Und noch einmal betont er es im 2. Korintherbrief, wenn er davon spricht, dass er sagt, in allem seid ihr überreich beschenkt und begnadet. Gott ist mächtig, euch in jeder Weise, in jeder Hinsicht und in jeder Art und Weise überreich zu beschenken für euren eigenen Mangel und dass ihr habt, um in jedem guten Werk ihm die Ehre zu geben. Durch Jesus sind auch wir Überwinder. Wir haben überwunden in ihm. Er ist unser Sieger. Und darum lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns hinzutreten zu diesem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit finden und Hilfe zur rechten Zeit. Denn Jesus ist derselbe. Gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und das ist er für dich. Das ist er für dich heute. Das ist er für dich, der du heute sagst, ja, Jesus ist mein Sieger. Und mit ihm siege auch ich. Amen.